Nach mehr als 60 Tagen auf See kam Jamaika in Sicht. Als Nora einen ersten Blick auf die Insel warf, spürte sie nur noch Verzauberung. Niemals, niemals zuvor hatte sie so etwas Schönes gesehen. Das Meer war an diesem Tag sattgrün und die in der Sonne glitzernden Wellen schwappten sanft gegen einen schneeweißen Strand. Unmittelbar dahinter erhob sich üppiges Grün, die versprochenen Mangrovenwälder. Dichter Dschungel. Nora hätte all das umarmen können. Sie wollte lachen und singen. Allerdings erwartete Elias sicher, dass sie Würde gewahrte. Elias Fortnums Puppe lächelte distanziert. Aber die Seele von Simon Greenboroughs Liebster tanzte. Sie tastete nach dem Anhänger, den sie seit ihrer Abreise ständig trug. Und plötzlich war ihr Geliebter bei ihr. Sie meinte, sein Glück spüren zu können. Nora hatte ihre Insel gefunden und seinen Geist nach Hause gebracht. Der Schoner steuerte Kingston an, einen Naturhafen, um den herum man eine Stadt angelegt hatte. Nach einem Brand, der die ursprüngliche Siedlung zerstört hatte, war die Stadt planmäßig wieder aufgebaut worden und rasch zum Wirtschaftszentrum aufgestiegen. Sie stellte die Hauptstadt Spanish Town jetzt schon in den Schatten. Der Hafen war groß und bevölkert, die Häuser der Stadt wirkten bunt und verspielt. Nora wusste allerdings, dass dieser Eindruck täuschen konnte. Viele Städte in der Karibik galten als Lasterhöhlen. Und nicht nur Brände, Hurricanes und Erdbeben bedrohten die größeren Gemeinwesen, sondern oft auch Seuchen, die sich im feuchtwarmen Klima schnell verbreiteten, nachdem irgendein Seemann sie eingeschleppt hatte. Bei der Anlage der neuen Stadt Kingston schien man dieser Gefahr jedoch bereits Rechnung getragen zu haben. Die Straßen wirkten breit und die Häuser gepflegt. Es lag weniger Unrat herum als in London. Elias schritt mit Nora den Steg hinunter, als führe er sie in London zum Tanz. Sichtlich stolz darauf, der Gesellschaft von Kingston seine Neuerwerbung fortzuführen. Nora beschloss, sich nicht darüber zu ärgern. Die neue Welt, in die sie trat, war auch viel zu aufregend, um Gedanken an Elias zu verschwenden. Die Vielfalt der Menschen imponierte ihr. Allein die Hautfarben der Hafenarbeiter schwankten zwischen fast schwarz und milchkaffeebraun. Sie arbeiteten mit nackten Oberkörpern, meist barfuß, nur bekleidet mit weißen Leinenhosen. Die Aufseher waren meist weiße, aber oft auch braun gebrannt, und Nora erschrak, als sie in ihren Händen wirklich Peitschen sah. Die meisten schienen sie nur pro forma bei sich zu haben, aber dann sah Nora doch einen Schlag auf den Rücken eines der schwarzen Arbeiter niedersausen. Das Geräusch ging ihr durch Mark und Bein. Zwischen Arbeitern und Aufsehern wanderten Händler umher, Kapitäne und Offiziere fachsimpelten miteinander. Mannschaftsmitglieder, die frei hatten, gingen vergnügt an Land, wobei ihnen junge Frauen in bunten Kleidern verheißungsvoll zulächelten. Einige waren fast hellhäutig, mit nur etwas volleren Lippen, dunklen Augen und dunklem Haar, andere tiefschwarz, breitnasig und kraushaarig. Nora wusste, dass dies Hafenhuren waren und dass sie eigentlich den Blick abwenden sollte, aber sie konnte nicht umhin, das Treiben mit allen Sinnen zu genießen. In der Luft lag der Geruch von Gewürzen und Früchten, aber auch von Fäulnis, ranzigem Fett und Rauch, der von den Garküchen aufstieg. »Nora, hörst du nicht?« In ihrer Faszination hatte Nora überhört, dass Elias das Wort an sie richtete. Sie merkte auch jetzt erst, dass er mit einem der Händler sprach. Nora lächelte pflichtschuldig, als er ihr den Mann vorstellte, vergaß seinen Namen aber sofort. Umso interessanter fand sie den Jungen, der ihm auf dem Fuß folgte. Sie konnte kaum glauben, wie schwarz die Haut eines Menschen sein konnte. »Mr. Fraser hat die Freundlichkeit, Lord Hollister von unserer Ankunft benachrichtigen zu lassen«, bemerkte Elias zu Nora. »Hollister ist ein Geschäftsfreund. Er wird uns einen Wagen schicken und wir werden diese Nacht in seinem Stadthaus verbringen.« Nora nickte, fast ein wenig enttäuscht. Sie hatte eigentlich gehofft, gleich nach Cascaria Gardens weiterreisen zu können. Natürlich reizte sie auch die Erforschung der Stadt Kingston, aber vor allem sehnte sie sich nach der Bucht ihrer Träume. Elias Plantage sollte nah am Meer liegen. Zudem war Cascaria Gardens nicht allzu weit weg. Die Pflanzung lag gut 5 Meilen südöstlich von Spanish Town und ebenso viele südwestlich von Kingston. Zwischen den Orten musste es annehmbar ausgebaute Verbindungswege geben, also sollte es möglich sein, Elias Besitzungen in weniger als einem halben Tag zu erreichen. Zu Pferd hätte Nora es in gut einer Stunde geschafft, aber sie sah natürlich ein, dass man Aurora nach der langen Stehzeit auf dem Schiff nicht direkt reiten konnte. Abgesehen davon, was Elias dazu gesagt hätte. Er wollte seine englische Lady vorführen, und dazu eignete sich eine offene Kutsche zweifellos besser. Wahrscheinlich war dies auch der Grund, weshalb er noch einen Tag in der Stadt verbringen wollte. Nora war voller Ungeduld. Sie konnte sich mit einem kurzen Aufenthalt abfinden, aber am kommenden Tag wollte sie auf jeden Fall nach Cascaria Gardens. Elias lachte, als sie diese Gedanken äußerte. »Na, du kannst es ja gar nicht abwarten, deine neue Heimat zu sehen«, neckte er sie. »Sehr gut. Meine erste Frau hatte Tränen in den Augen, als sie vom Schiff aus die menschenleeren Strände sah, und aus der Stadt wollte sie gar nicht weg.« Es war das erste Mal, dass er von seiner verstorbenen Gattin sprach, und Nora war es peinlich, mit ihrer Vorgängerin verglichen zu werden. »Aber mach dir keine Sorgen. Wir schicken heute noch einen Boten nach Cascaria, und morgen sind die Wagen dann da. Bis dahin werden auch die Pferde entladen, die können dann gleich mitlaufen.« »Ich glaub nicht«, wandte Nora ein. »Wir werden doch nicht die ganze Zeit Schritt fahren, oder? Und so eine lange Strecke traben, nach mehr als 2 Monaten Unbeweglichkeit auf dem Schiff.« Elias zuckte die Schultern. »Wie du meinst, gut, dass du's gleich sagst, dann lasse ich 2 Neger schicken, die sie rüberführen.«
Nora runzelte die Stirn. »Führen?«, fragte sie. »So viele Meilen? Können die Pferde nicht einfach bei deinem Freund im Stall bleiben, bis wir das nächste Mal in die Stadt kommen?«
Elias lachte schallend. »Nora, glaub's mir. Für die Jungs ist es eine Belohnung, wenn sie mal ein paar Stunden mit so einem Pferd spazieren gehen dürfen, statt Zuckerrohr zu schneiden. Die Schwarzen sind alle gute Läufer. Keine Sorge.«
Nora fand das befremdlich, aber dann sah sie etwas, das sie noch viel mehr erregte. Ein Schiff am Kai öffnete seine Luken zum Entladen seiner Fracht, und Menschen taumelten heraus. Schockiert starrte Nora auf die vielleicht 60 Schwarzen, die meisten von ihnen junge Männer, aber auch ein paar Frauen darunter, die sich mühsam mit Ketten gefesselt ins Freie schleppten. Sie blinzelten. Ob man sie während der gesamten Reise unter Deck gehalten hatte?
»Wo kommen sie her?«, fragte Nora tonlos.
Elias folgte ihrem Blick. »Elfenbeinküste, Kongo. Müsste man den Kapitän fragen. Aber schau nicht hin, wenn sie frisch entladen werden, sind sie kein schöner Anblick.« Er grinste. »Du sagst ja selbst, dein Pferd wird steif sein, wenn sie's 3 Monate nicht bewegt.«
Nora sah Elias entsetzt an. »Das kann man doch nicht vergleichen. Das sind Menschen, Elias. Die kann man nicht einpferchen wie...«
»Das sind Sklaven«, meinte Elias mit Gemütsruhe. »Und wenn der Skipper die einpfercht, dann zu seinem eigenen Schutz. Stell dir vor, die machten auf dem Schiff einen Aufstand. 40 junge, kräftige Kerle.« Die Männer waren zweifellos jung, aber alles andere als kräftig nach der strapaziösen Überfahrt. Nora sah Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit und Scham in ihren Augen. Den gleichen Ausdruck wie in Simons, nachdem man ihm sein Heim und seine Stellung in der Gesellschaft genommen hatte. Dies waren Menschen wie sie, und sie fühlten wie sie.
»Sie sind krank«, stieß Nora hervor. »Oder verletzt.«
Auf der dunklen Haut sah man die Blutspuren.
»Und sie sollten nicht nackt sein.«
Sie kam sich albern vor, als sie die letzten Worte sprach, und Elias lachte auch gleich darüber. Diese Menschen waren aus ihren Familien herausgerissen, angekettet und misshandelt worden. Die Tatsache, dass man sie ihrer Kleider beraubt hatte, spielte da wohl kaum noch eine Rolle. Dennoch empfand Nora diese letzte Demütigung fast als die schlimmste.
Gibt man ihnen nicht mal was zu essen?«, fragte sie erstickt.
»Sei nicht albern, Nora. Natürlich gibt man ihnen zu essen. Sie sind wertvolle Ware, aber das sind Ashanti. Du wirst es bald unterscheiden lernen. Angehörige anderer Stämme sind kleiner und gedrungener, nicht ganz so leistungsfähig, aber leichter zu handhaben. Diese Kerle und Weiber von der Elfenbeinküste dagegen, die wissen ganz genau, wie man die Händler um den Profit bringen kann. Die hungern sich gezielt zu Tode.«
Nora zitterte. Sie würde das ihrem Vater schreiben. Das war unmenschlich, das war...
»Bakra Fortnum, Sir?« klang hinter ihnen eine schüchterne Stimme. Elias wandte sich um. »Ah, da ist ja unsere Kutsche. Steig ein, Nora.« »Nun wird's bald, Junge. Halt der Lady den Schlag auf.« Der junge, braunhäutige Mann auf dem Bock beeilte sich abzuspringen und die Türen der Kutsche aufzuhalten.
»Der Junge gehört Lord Hollister?« fragte Nora leise. »Ich meine, ist er auch?«
»Die Neger gehören alle irgendwem«,
antwortete Elias gelassen.
»Und hier sieht man gleich, dass Hollister sich den hier nicht geliehen hat.«
Nora überlegte kurz, woran er das erkannte. Doch das war nun wirklich nicht ihre dringendste Frage.
Aber er lässt ihn doch frei herumlaufen«, sprach sie weiter. »Er könnte doch einfach wegfahren.«
Elias lachte. »Beim Verlassen der Stadt würde man ihn nach seinem Passierschein fragen, und dann bekäme er Ärger. Großen Ärger.«
»Lord Hollister würde ihn schlagen?« hakte Nora nach.
»Das wäre das Mindeste«, meinte Elias. »Vor allem würde er ihn degradieren. Und glaub mir, das Letzte, was der will, ist als Feldnigger auf die Plantage. Als Kutscher hat er dagegen ein Leben wie ein König. Nein, Nora, Hausnigger laufen nicht weg. Oder jedenfalls nur sehr selten. Aufpassen muss man mehr auf die Kerle in den Plantagen.«
»Alles gut, Bakra?«
erkundigte sich der Kutscher besorgt.
Nora nickte ihm zu.
»Alles bestens«, beruhigte sie ihn.
»Wie ist...«
Sie wollte den Jungen nach seinem Namen fragen, aber sie wusste nicht, wie sie es formulieren sollte.
»Lady? Mrs?«
Der Junge fragte ängstlich nach.
»Ich glaube, die Mrs. möchte wissen, wie du heißt«, half Elias nach.
Der Junge grinste.
»Jamie, Mrs., zu Ihren Diensten«,
er strahlte.
Nora lächelte.
Aber ob der Junge wirklich von Geburt an Jamie geheißen hatte, nannten heidnische Familien ihre Kinder James, Paul und Mary?
»Der schon«, meinte Elias.
Nora stellte ihm die Frage, als Jamie konzentriert mit dem Kutschieren beschäftigt war und nicht hinhörte.
»Der kommt nicht aus Afrika. Der ist Mulatte, siehst du doch.«
»Mulatten sind Mischlinge zwischen Negern und Weißen?« vergewisserte sich Nora.
Wie kommt denn das zustande? Ich meine, man heiratet doch nicht seinen Sklaven, oder?«
Elias fasste sich an die Stirn und wandte sich dann kopfschüttelnd ab.
»Nora, stell dich nicht dümmer, als du bist«, rügte er scharf. »Denk lieber einmal nach, wie das zustande kommt. In dem Moment, da es um Sklaven geht, scheint sich dein Verstand ja außer Kraft zu setzen, wobei Ehen zwischen Schwarzen und Weißen selbstverständlich ausgeschlossen sind. Was für eine Idee!«
Als Nora kurz darauf Lord Hollister kennenlernte, wurde ihr schlagartig klar, wie Jamie zustande gekommen war. Abgesehen von der Hautfarbe und der etwas breiteren Nase war der junge Sklave seinem Herrn wie aus dem Gesicht geschnitten. Nora konnte nur hoffen, dass sie auf ihrer eigenen Plantage nicht ähnliche Überraschungen erwarteten.